So, als Hinführung zur Predigt, lieber Jochen, lese ich uns noch einen Text. Ihr könnt ihn auch eben mitlesen. Es geht um 1. Mose 50, die Verse 15 bis 21. Ich lese uns nach der Hoffnung für alle. Weil ihr Vater nun tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef sich jetzt doch noch rächen will und uns alles Böse heimzahlt, was wir ihm angetan haben? Sie schickten einen Boten zu Josef mit der Nachricht: Bevor dein Vater starb, beauftragte er uns, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals. Trage ihnen nicht nach, was sie dir Schlimmes angetan haben. Darum bitten wir dich jetzt, verzeih uns. Wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach kamen die Brüder selbst zu ihm, warfen sich zu Boden und sagten, bitte, Herr, wir sind deine Diener. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst, ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich viele Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und redete ihnen freundlich zu.
Bevor ich mit der Predigt starte, noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben hier ab dem 21. November Bibelabende. Und in diesen Bibelabenden, das sind drei Abende und dann noch ein Sonntagsgottesdienst, da geht es ein Stück weit um die Umwelt, um die Welt des Alten Testamentes. Wir wollen uns einmal ein wenig einen Überblick verschaffen, damit man so grundlegende Dinge mal erfährt, die einem für das Verständnis des Alten Testamentes helfen. Wir haben eine ganz tolle Einladung dazu auch kreiert bekommen. Die Chiara hat das gemacht, sie wurde auch im Dorf verteilt. 21. hier im November. So, da kann man abends sowieso, was will man da arbeiten, kann man nichts machen. Ne? Sonne weg, Nebel, kommt man ins Gemeindehaus, wir machen es schön warm. Also wer für die Heizung zuständig ist, schön warm an den Abenden, damit wir nicht frieren. Und dann können wir mal so ein wenig in die Welt des Alten Testamentes und in der Bibel eintauchen. Es geht überblicksmäßig Information. Ich hoffe, es wird ganz interessant. Mir schwirrt schon der ganze Kopf. Okay, wir haben einen wunderbaren Bibeltext und das ist einer meiner Lieblingstexte aus dem Alten Testament. Ich lese ihn nochmal nach der Luther-Übersetzung, weil in der Luther-Übersetzung, da kommt noch mal das eine oder andere ein bisschen anders zum Ausdruck. Da heißt es, die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir ihm angetan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte, und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Das sind die Brüder von Josef. Und als der Vater gestorben ist, werden sie auf einmal von ihrer ganzen Vergangenheit eingeholt. Auf einmal ist die Vergangenheit wieder Gegenwart, ganz lebendig. Da ist auf einmal wieder die Angst da. Vorher, als der Vater noch lebte, Da konnte man sich schützend sozusagen der Vater, der Schutz des Vaters, der war da. Und jetzt ist der Vater gestorben. Ich denke, viele von uns kennen die Josefsgeschichte. Viele von uns kennen diese Geschichte, was in dieser Familie alles abgegangen ist, wie viele Probleme und Nöte es in dieser Familie gegeben hat unter den Brüdern. Und alle sind irgendwie an diesem ganzen Geschehen mitbeteiligt gewesen. Ja, das fängt manchmal schon viel, viel früher an. Das fängt schon damit an, wie Jakob von seinem Onkel Laban dann die Frauen Lea und Rahel, wie er dafür dienen musste und wie das alles am Anfang so ganz schwierig gewesen ist. Und dann bekommt Jakob diese Söhne, 12 Söhne, und ihr werdet staunen, aber so offen ist der biblische Bericht von 4 Frauen, nämlich Lea, Rahel und die Mägde von Lea und Rahel. 4 Frauen, 12 Söhne und dann noch Töchter. Und dann kann man sich vorstellen, was in dieser Familie manchmal an Spannungen da war. Und dann Rahel, die Frau, der Jakob das Herz geschenkt hat, die er eigentlich haben wollte. Und die dann, nachdem Lea schon viele Kinder hat, endlich diese beiden Kinder, Josef und Benjamin, zur Welt bringt. Und beim Benjamin, nachdem sie Benjamin das Leben geschenkt hat, stirbt sie auch noch. Was für eine emotionale Bindung der Jakob an den Josef und an den Benjamin hatte. Und auf einmal ist Josef der Sohn seines Alters, der Sohn seines Herzens. Der wird verwöhnt, der wird bevorzugt. Und die anderen, die stehen dabei und müssen sich das ansehen. Dann kriegt dieser Josef auch noch ein buntes Kleid. Wisst ihr, ein buntes Kleid, ein Ferrari der damaligen Zeit. Das war wie, als ob der Sohn, der Vater dem Sohn einen Ferrari schenkt und die anderen gehen leer aus. Und da ist der Josef mit seinem bunten Kleid, mit seiner Sonderstellung, und wie so ein Teenager mit 17 Jahren ist, das wächst ihm alles über den Kopf und dann hat er noch ganz irre Träume. Gaben, die sich verneigen, Sterne, die und Sonne und Mond, die sich vor ihm verbeugen. Der Junge ist durchgedreht, das ist ihm alles in den Kopf gestiegen. Und dann Neid. Neid, Eifersucht. Diese Gefühle, wahnsinnig starke Gefühle. Habt ihr das schon mal erlebt in eurem Leben, dass ihr auf jemanden neidisch gewesen seid? Neidisch, dass man den anderen gar nicht mehr in die Augen schauen kann, dass man auf einmal so ganz komisch wird, dass man jedes Mal, wenn man dem anderen begegnet, dann irgendwie was Negatives sieht. Ohne dass der irgendwas Böses gemacht hat, aber irgendwie alles, was der macht, ist daneben. Alles, was der macht, ist völlig daneben. Ich will keine schlimmeren Wörter gebrauchen. Und man hat so ein ganz komisches Gefühl. Und das ist manchmal so schwer, das zu benennen, dazu zu stehen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß sehr, sehr gut, wie sich das anfühlt. Als junger Erwachsener gab es in meiner Bekanntschaft, in meiner Freundschaft, in meinem Umfeld, in der Gemeinde jemanden, der war begabter. Der konnte eigentlich viel mehr wie ich. Und er war auch noch jünger und dann hat er einem so links überholt bei den anderen. Und auf einmal so ein ganz komisches Gefühl. Man konnte das gar nicht so richtig benennen. Aber jedes Mal, wenn man sich begegnete, so eine Spur Aggression in der Begegnung drin. Wir mussten uns nicht umbringen. Gott hat vorher Gnade gegeben. Halleluja. Aber aus Neid, aus Eifersucht wird auf einmal Hass. Abgrundtiefer Hass. Und der Hass bricht aus. Der Josef, unbedarft und naiv wie er ist, wandert auf den Hügeln in Israel, sucht seine Brüder, die mit ihren Weiden dann sind und in Dothan angelangt. Da sagen die Brüder, ach, da kommt das Vätersöhnchen. Muttersöhnchen, Mama war ja schon tot, ne? Das Vätersöhnchen. Da guckt euch den an. So, jetzt unsere Gelegenheit. Unsere Gelegenheit. Josef soll sterben. Die eigenen Brüder haben sich vorgenommen, ihren Bruder zu töten. Das kann man sich, dass so viel Hass da ist. Manchmal ist das so, dass Menschen auf einmal so tun wollen, als ob es den anderen nicht mehr gibt. Als ob der andere nur noch Luft ist. Dass man dem anderen aus dem Weg geht. Dass man ihn so behandelt, als ob es ihn überhaupt nicht gäbe. Der alte Ruben, der älteste Bruder, sagt, das können wir dem Vater nicht antun. Will irgendwie was für seinen Bruder tun. Der landet in dieser Zisterne. Und dann kommen die Karawane mit Ismaelitern vorbei. Naja, wir wollen uns die Finger nicht schmutzig machen, wir können ja verkaufen, dann sind wir auch los. Aber was hat das mit Josef gemacht? Was hat das denn mit Josef gemacht? Kann man sich das überhaupt vorstellen? Wir haben mal eine Gemeindefreizeit gemacht mit den Rodenbachern und da haben wir Bibliodrama gemacht. Dann durfte sich jemand mal in diese Grube setzen, bildlich gesprochen, in diese Zisterne hinein und durfte mal versuchen, nachzuempfinden, nachzuspüren, nachzufühlen, was so ein Josef in dieser Grube vielleicht für Emotionen hatte. Angst, Panik, Panik. Und gleichzeitig, wie können meine Brüder so nur mit mir umgehen? Und was ist das Ergebnis von all dieser Bosheit? Der Bosheit dieser Brüder, Leid, Schmerz. Und der Josef, der kommt nach Ägypten. Und nicht nur Josef ist Opfer. Da ist ein alter Vater, dem bringt man ein blutgetränktes Kleid. Und da sitzt der alte Jakob voller Trauer und voller Schmerz, wird belogen und betrogen und muss als alter Mann, hat seine Frau verloren und muss sein Kind betrauern. Die Söhne Jakobs mussten den alten Vater so viele Jahre aushalten. Immer mit dieser schrecklichen Lüge. die konnten ihrem Vater auch nicht mehr unbefangen begegnen. Die konnten dem auch nicht mehr wirklich ins Gesicht schauen. So sind wir Menschen. Ihr gedachtet es, Böse zu machen. Und wisst ihr, die Brüder haben große Schuld auf sich geladen. Und die Beziehung ist aufs Schwerste belastet. Kein Vertrauen, keine Offenheit. Hier kann keiner mehr froh sein. Und man sollte das nicht zu schnell bagatellisieren, was da in dieser Familie abgegangen ist. Ihr gedachtet es, Böse zu machen. Und das ist ja ein Stück weit die Tragik unseres Menschseins. Die Tragik unseres Menschseins ist, dass wir als Menschen das Potenzial in uns tragen, böse zu werden, neidisch zu werden, eifersüchtig zu werden, schuldig zu werden, sich an dem anderen zu versündigen. Das ist die Tragik unseres Menschseins. Und manchmal überlegt man sich, hätte Gott das nicht anders machen können? Hätte er uns denn nicht einfacher schaffen können, dass wir nur lieb und nett und freundlich und gut sind? Sozusagen wie so Marionetten. Wer jetzt beim chinesischen Restaurant ist, da kommt so ein kleiner Roboter vorbeigefahren, der ist immer gut drauf. Der wird niemals was Schräges oder Unfreundliches sagen. Wer hat das Ding schon mal gesehen? Habt ihr das schon mal gesehen? Ich habe damit, das hat mir zum Geburtstag gesungen. Also wenn der dir den Teller bringt mit seinem Essen, der wird nie ein Necker, der wird nicht die Spur von Unfreundlichkeit haben, dieser Roboter. Aber manchmal eine gestresste Kellnerin oder ein Kellner, kann das schon manchmal anders sein. Wir sind keine Marionetten, wir sind keine Roboter. Und weil wir in uns das Potenzial haben zu lieben, weil wir in uns das Potenzial haben, anderen Gutes zu tun, haben wir auch leider das Potenzial in uns, böse zu werden und böse zu sein. Und das ist die Tragik unseres Menschseins. Und deshalb auch die Einsicht und die Reue der Brüder. Wisst ihr, es ist etwas Gesundes, ganz zutiefst Gesundes im Menschsein, wenn er Schuld empfinden kann, wenn sein Gewissen belastet ist, wenn er Reue empfindet für das, was geschehen ist. Das ist nämlich der erste Schritt zur Heilung. Wenn Gott so gnädig ist und dir ein schweres Gewissen macht, sei dankbar. Viel schlimmer ist es, wenn du so innerlich abgebrüht bist, dass du nichts mehr empfinden kannst. Wenn du innerlich tot bist und gar nicht mehr merkst, wie du anderen wehtust und anderen verletzest. Das ist ein unheilvoller, ein wirklich böser Zustand, wenn Menschen nicht mehr Schuld oder Reue empfinden können. Aber die Brüder, sie empfinden das. Sie haben Angst. Na klar haben sie Angst. Wofür haben sie Angst? Josef hat einen märchenhaften Aufstieg in Ägypten gemacht. Und den kann ich jetzt nicht hier alles erzählen. Heute Nachmittag 1. Mose 37 bis 50. Zwischendurch ist noch die Tamar-Geschichte drin. Wunderbar. Oder heute Abend anstatt im Tatort kann man das auch mal lesen. Da habt ihr Tatort. 1. Mose 37 bis 50. Da kann man das alles nachlesen, diesen märchenhaften Aufstieg. Und dann auch wieder diese Niederschläge. Ne? Ja, wisst ihr ja, Ehebruch mit Potiphas Frau. Nee, er hat nichts gemacht, aber sie hat ihn wieder in die Pfanne gehauen. Gefängnis, Träume, Aufstieg. Ein märchenhafter Aufstieg bei Josef. Aber dieser Aufstieg hat noch was anderes. Auf einmal hat Josef Macht. Macht. In seiner Stellung als Stellvertreter des Pharao. Auf einmal hat er Macht. Und diese Macht gibt ihm die Möglichkeit zur Vergeltung. Er hat manchmal damit gespielt. Da kommen die Brüder und wollen Getreide kaufen. Da werden sie unter Druck gesetzt. Ihr seid Kundschafter, obwohl Josef sie lange erkannt hat. Und der arme Simon muss da dann in Ägypten bleiben im Gefängnis. Und dann die ganzen Spielchen mit den Säcken und dem Gold und den Silberbechern. Man sagt, ja, Josef wollte sie prüfen. Na, da war auch so ein bisschen. Ne? Er hat das so auch manchmal mitgespielt. Macht über andere. Jetzt bin ich in der Lage, Vergeltung zu üben. Und dann spielt man mit diesen Gedanken. Wie kann man denn Vergeltung üben? Vor vielen Jahrzehnten, der Andi, der weiß das noch, da gab es das Josef-Musical. Ne? Und da haben damals die Autoren den Josef in der Zisterne singen lassen. Wisst ihr noch, was der gesungen hat? Eines Tages seid ihr dran, eines Tages Mann für Mann. Das soll der, naja, ich weiß nicht, ob er es gesungen hat. Aber die Macht, Vergeltung jetzt ausüben zu können. Aber was bewirkt denn die Vergeltung? Das Böse breitet sich immer mehr aus. Die Vergeltung zerstört noch mehr Leben, macht noch mehr kaputt. Warum ist dieser Text so wichtig für uns? Wo ist das Evangelium? Das Evangelium ist das große Aber. Ihr gedachtet es, böse zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen. Gott lässt dem Bösen nicht einfach freien Lauf. Wir können das Böse nicht verharmlosen. Aber das Böse hat eine Grenze. Es ist eingeengt. Da ist eine andere Macht, die dem Bösen Einhalt gebietet. Wenn wir uns darüber im Klaren werden, welche Zielsetzungen das Böse hat, dann ist es immer, dass Leben kaputt gemacht wird und zerstört. Das sind die letzten Auswirkungen des Bösen. Das Gute zu zerstören und kaputt zu machen. Das ist die Zielsetzung des Bösen. Und dem stellt sich Gott entgegen. Aber Gott gedachte es, gut zu machen. Und ich habe es versucht, einmal so zu formulieren, dass ich gesagt habe, Gott lässt sich durch das Böse nicht hindern. Und das Böse muss letztendlich, obwohl es das gar nicht will, seinen Zwecken dienen. Es wird bezwungen. Das, was das Böse als Zielsetzung hat, die Spitze wird abgebrochen. Es kann nicht das im Ende bewirken, was es denn eigentlich will. Ihr gedachte es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, zu erhalten ein großes Volk. Das Böse muss auf einmal den guten Absichten Gottes dienen. Das ist Evangelium. Das können wir gar nicht begreifen. Aber Josef hat davon begriffen, das hat er begriffen. Er hat gemerkt, dass Gott ihn nicht im Stich lässt. Ja, dass Gott ihn gesegnet hat, dass Gott bei ihm war. Und dass Gott das, was die Brüder an bösen Absichten hat, zum Guten gewendet hat. Damit nicht nur er gerettet ist, sondern dass er in eine Position hineinkommt, um seiner Familie zu dienen. Und so sagt er, stehe ich denn an Gottes Statt? Nein, wir stehen nicht an Gottes Statt. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief, mein ist die Rache Gottes. Und wie er dann die Rache ausübt, das ist seine Sache. Und das ist die Grundlage für uns. Das, was Gott tut, dass er das Gute immer als Ziel hat, das Gute für uns, das Heil, Leben zu halten, Leben zu schenken, für hier und heute und bis in Ewigkeit. Das ist die Absicht Gottes. Und wenn wir auf Vergeltung verzichten, wenn wir es lernen, anderen zu vergeben, dann tun wir das, weil Gott uns dazu befähigen will, weil Gott dazu uns gebrauchen will, damit dem Bösen die Spitze genommen wird. Josef, die Geschichte des Josefs ist ein Prototyp. Ein Prototyp. Prototyps, die Leute aus der Technik, die wissen, was ein Prototyp ist, ne? Erstmal so ein Auto, womit man so ein bisschen, so eine Maschine oder ein Auto, wo man mal ein bisschen dran rumprobiert hat. Und dann, damit hinterher das Endergebnis, das ist so mal der Vorläufer, der Prototyp. Josef, seine Geschichte ist ein Prototyp. Wofür? Wisst ihr, was Jesus passiert ist? Ihr wisst es alle, was Jesus passiert ist. Was an Jesus geschehen ist, als er gefangen genommen wurde, als man ihn verraten hat, als man ihn geschlagen hat mit Knüppeln, eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt hat, als man ihn falsch angeschuldigt hat, als man ein verkehrtes Urteil über ihn fällt aus Feigheit, als man sadistisch, grausam ihn ans Kreuz nagelt. Das Böse triumphiert angeblich oder anscheinend, nicht angeblich, anscheinend am Kreuz. Es triumphiert. Und Menschen, egal wer es denn war, sie toben sich in ihrer Bosheit an Jesus aus. Ihr gedachtet es, böse zu machen. Aber Gott gedachte es, gut zu machen. Und das ist diese Dialektik des Kreuzes. Manchmal trifft man heute Menschen, die sagen, diese Grausamkeit, das kann doch nicht der Wille Gottes sein. Das Böse ist niemals der Wille Gottes. Aber Gott lässt sich durch das Böse nicht hindern. Denn so sehr hat Gott die Welt gehasst oder geliebt? Geliebt. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und was macht Jesus am Kreuz? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und allen, die ihr Vertrauen nicht auf sich setzen, sondern auf diesen Herrn, den schenkt Jesus das ewige Leben. Der Josef sagt, hier, ich sorge für euch. Ich sorge für euch. Ich bin euer Bruder. Und Jesus sagt, ich bin euer Bruder. Ich bin für euch als Mensch in diese Welt gekommen, damit nicht das Böse, der Böse, am Ende gewinnt, sondern ich bin stärker, ich bin mächtiger. Und so beten wir im Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ihr Lieben, das können wir nur deshalb, weil er zuvor die Grundlage geschaffen hat, weil er zuvor die Grundlage dafür gegeben hat, dass wir auf Vergeltung verzichten, auf Vergeltung verzichten und vergeben. Und wisst ihr, wenn wir auf Vergeltung verzichten, wenn wir den Kreislauf, die Spirale der Gewalt durchbrechen, dann ist der erste Schritt getan, damit etwas heil werden kann. Und Versöhnung bedeutet dann Wiederherstellung der Beziehung, der Gemeinschaft. Das ist der nächste Schritt, Versöhnung. Weil Vergebung ist erstmal so, ich vergebe dir. Und Versöhnung bedeutet, ich will mit dir wieder zusammenkommen, ich will mit dir wieder eine Beziehung haben, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Und die Versöhnung Gottes mit uns ist vollständig, weil er nicht nur sagt, ich vergebe dir, aber jetzt geh mir aus dem Weg, sondern Gott sagt, ich will sogar, dass du mit mir Gemeinschaft hast. Und das ist, das möchte ich jetzt seelsorgerlich sagen, auf menschlicher Ebene ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Aber der erste Schritt ist Vergebung, dass ich dem anderen, oder mal so einfach ausgedrückt, auf das Recht der Vergeltung verzichte, habe ich sowieso kein Recht zu. Dass ich darauf verzichte, dass ich dem anderen das, was er mir angetan hat, nicht zurechnet, stehe ich denn an Gottes statt? Und dass ich als zweites dann gucke, wie weit kann der Weg gehen? Und das ist bei Menschen, wir Menschen schaffen nicht alles. Nicht jede Ehe, die geschieden ist, kann wieder zusammenkommen. Und da gibt es doch viele andere Situationen. Aber Schritte der Vergebung führen zu Schritten der Versöhnung. Und auch was hier in der Welt vielleicht noch gebrochen und unvollkommen bleibt, wird einmal in der Ewigkeit heil gemacht. Ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und auf dieser Grundlage dürfen wir einander begegnen, dürfen wir miteinander umgehen. Wir leben in einer Welt, wo das Prinzip der Vergeltung so vorherrschend ist. Wird sich der neue gewählte Präsident rächen an all seinen Widersachern? Wird die Macht, die Stärke zur Vergeltung missbraucht? Man muss damit rechnen. Aber wir als Christen dürfen eine andere Botschaft in diese Welt hineingeben. Eine andere Botschaft, die Botschaft der Liebe Gottes. Und auch wenn wir das nicht jetzt hier in dieser Welt immer sehen, die Josefsgeschichte ist so schön, ne? Da kommt das alles so gut dahinterher am Ende raus. Es gibt viele Situationen, wo es nicht so ist und wo wir trotzdem darauf vertrauen, dass Gott es am Ende gut macht. Das ist seine Macht. Und weil wir darauf vertrauen dürfen, können wir mit dieser Botschaft in dieser Welt unterwegs sein. In unseren Familien, in unseren Beziehungen, in unserem natürlichen Leben. Und damit dürfen wir anfangen, dass der Heilige Geist da an uns wirkt, damit Gott das Gute mit uns und durch uns hervorbringen kann. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wir stehen dazu auf. Unser Gott und Vater, wir danken dir dafür, dass du die allerbesten Absichten mit uns hast. Herr, wir leiden darunter, dass wir in dieser Welt die Auswirkungen des Bösen immer wieder erleben, bei uns selbst, bei anderen. Herr, du hast uns so geschaffen, dass wir lieben können, aber auch hassen. Dass wir Gutes tun dürfen, aber auch zum Bösen neigen. Herr, deine Macht ist in der Lage, das zu durchbrechen. Und Herr, so wirke du an jedem Einzelnen von uns, damit wir Botschafter der Versöhnung in dieser Welt sind. Da, wo du uns hingestellt hast, in unseren Ehen, in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, auf unserem Arbeitsplatz, in unserem Dorf. Dass wir Botschafter der Versöhnung werden, weil wir deine Vergebung, deine Gnade und deine Versöhnung selbst erfahren haben. Und Herr, du siehst, wo heute Morgen Geschwister vielleicht sind, die Probleme mit anderen haben, die vielleicht irgendeinen Stein mit sich herumschleppen, wo etwas ungeklärt ist, unvollkommen ist. Herr, tue du erste Schritte, dass das Gewissen sich vielleicht regt, dass Reue entsteht, dass die Sehnsucht nach Vergebung im Herzen wächst, dass die Angst zurückgeht und dass du neues Leben schaffen kannst. Wir wollen das dir und deiner heilsamen Gnade anvertrauen. Amen.